Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum, Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.
Ja, und unser Thema heute ist Demokratie in Mannheim, die ersten freien Wahlen 1946, also nach der NS-Diktatur. Unter Mikrofon bin ich, Annette Lennartz, vom Bermudafunk, und in unserem Studio ist Christian Groh, Historiker im Archivum.
Hallo.
Hallo. Am 26. Mai 1946 fanden die ersten freien Wahlen statt in den Städten der US-Besatzungszonen. Vielleicht blicken wir aber zunächst noch mal kurz zurück aufs Kriegsende ein Jahr zuvor. Noch am 28. März 1945 wurden drei Männer standrechtlich erschossen, die auf dem Turm des Vetterkaufhauses eine weiße Fahne hissten. Einen Tag später wurde Mannheim befreit von den US-Streitkräften. Für viele MannheimerInnen fühlte sich das wahrscheinlich gar nicht so an wie eine Befreiung, eher wie eine Niederlage, denn es gab ja viele Mitläufer und Täter der Nationalsozialisten in der Stadt, die aktiven Widerstandskämpfer, jüdische Menschen, Sinti, Roma. Sie alle waren ja im KZ oder Zuchthaus und etliche ermordet. Auf jeden Fall am 29. März haben dann die Mannheimer Truppen die Innenstadt besetzt und am 30. war der Krieg in der Stadt vorbei. Die Militärregierung übernahm und sie setzte als erstes einen Bürgermeister ein. Warum und wer war das?
Genau, also zunächst war mal klar, dass Deutsche, vor allem Nationalsozialisten, nicht mehr das Sagen haben sollten. Die Militärregierung übernahm, aber es musste natürlich allein wegen der Sprachbarrieren, noch war der Krieg nicht zu Ende. Er war zwar in Mannheim erstmal, waren die Kampfhandlungen beendet, aber man befand sich ja noch im Kriegszustand. Brauchte man dann auch aus der deutschen Gesellschaft Leute, die Verantwortung übernehmen, den Mangel, muss man sagen, verwalten sollten. Und dafür haben die Amerikaner dann Joseph Braun eingesetzt, der schon vor 1933 auch aktiv war in der Stadt. Und in der sogenannten Rumpfverwaltung, die noch übrig geblieben war, die Nazis hatten sich ja alle aus dem Staub gemacht, aber er war noch da, war auch Angestellter der Stadt und war früher Zentrumsmitglied, also Mitglied der viel christlich-konservativ geprägten Partei. Und die Amerikaner hatten ihm Vertrauen, haben ihn als Bürgermeister eingesetzt.
Also es war das Vertrauen. Sie brauchten jemanden, der in der Stadt die Geschäfte führte, weil sie ja von gar nichts wussten, ne, wie das
genau, funktioniert. Genau, das entsprach auch eigentlich dem Vorgehen in allen Städten, in denen die Amerikaner übernommen haben, dass man eben politisch unbelastete Menschen oder zumindest Menschen, die des Nationalsozialismus unverdächtig waren, eingesetzt hat als Bürgermeister und von da auf dann die Verwaltung aufgebaut hat.
Dass sie das so schnell konnten.
Ja, also die Informationen waren da. Da gab es ja durchaus schon während der Kampfhandlungen Kontakte bzw. Forschung auch von ehemaligen Emigranten. Joseph Braun war von daher kein Unbekannter. Und er hat sich dann sozusagen noch zwei Mitstreiter, zwei von der SPD, dazugenommen. Und dann hat man sowas wie einen Rat eingesetzt tatsächlich, dem ein Mensch aus der KPD und zwei weitere aus der SPD teilnahmen, den die Amerikaner dann anerkannt haben. Am Anfang war das alles noch recht unklar. Man hatte den Bürgermeister eingesetzt und dann eigentlich immer mehr toleriert. Man hat auch zum Beispiel Parteien toleriert. Also eigentlich war ein Parteiverbot ausgesprochen worden. Ehemalige Mannheimer Sozialdemokraten und wenige Sozialdemokratinnen haben sich allerdings noch vor diesem Kriegsende am 8. Mai, also noch im April 1945, getroffen, überlegt, wie soll es weitergehen. Das war eigentlich verboten von der amerikanischen Militärregierung, aber sie haben das geduldet, wohl wissend, dass die SPD vielleicht keine große Gefahr jetzt für ihre Zwecke darstellt. Und weil man wohl geahnt hat, man muss diese Demokratie irgendwie wieder von unten aufbauen und sollte da nicht zu rasch vorgehen. Aber sie blieben bis Oktober verboten.
Ja, das wollte ich auch fragen. Hatten die Amerikaner denn direkt im Sinn, irgendwann Wahlen durchzuführen? Also das zuzulassen, dass gewählt wurde? Man kann sich auch vorstellen, dass sie einfach ein großes Misstrauen hatten gegenüber diesen Menschen in dieser Stadt.
Also vor Ort konnte man ja auch nur Befehle befolgen. Also das war ja alles dann auch eine Sache der ganz großen Politik in Washington D.C. und von den anderen Alliierten in Paris, London und Moskau. Von Anfang an war eigentlich noch gar nicht geplant oder war nicht klar, was man machen sollte, tun sollte. wie gesagt, Parteien wurden dann im Oktober zugelassen und dann hat man auch überlegt, wie bauen wir das Ganze jetzt auf? Wir wollen gründlich entnazifizieren, das hat man anfangs auch getan. Die Nazis oder nationalsozialistische Gedanken kamen dann erst später in die Politik zurück. Erstmal war man da sehr gründlich und hat dann auch gesagt, okay, wir müssen Verantwortung auch abgeben und die sollte aber dann nicht von oben verordnet sein, sondern wirklich gewählt werden. Mhm. Und die ersten Vorbereitungen fanden dann auch schon im Oktober statt und dann zog sich das hin, bis im Mai 46 die ersten Wahlen in der amerikanischen Besatzungszone stattfanden, im September 46 dann auch in der britischen Besatzungszone und in Groß-Berlin, was damals ja noch nicht geteilt war.
Ja, es erstaunt mich nur, weil ich meine, nach so einem Krieg, Nazi-Deutschland hatte ja wirklich verheerendes Leid über das ganze Europa gebracht und dass man denen dann zutraut, demokratisch zu wählen, dass man nicht sagt, ich ziehe hier eine Besatzung durch über viele Jahre, das hat mich jetzt auch gewundert, dass das so schnell dann in den Köpfen klar war, nee, wir wollen hier eine Demokratie aufbauen.
Das muss man vielleicht auch auf die große Weltpolitik schauen, dass die Amerikaner dann auch, der Krieg war nicht zu Ende. Er war in Europa zu Ende, aber nicht im pazifischen Raum. Und dass man ja dann auch tatsächlich auch militärisch Kräfte brauchte, aber auch die Militärregierung noch andere Aufgaben hatte. Und sicher hat dann auch die Systemkonkurrenz zur Sowjetunion eine Rolle gespielt, dass man irgendwann wurden ja dann auch die ehemaligen Feinde Deutschland zu Partnern im Kalten Krieg. Das ist zwar wesentlich später gewesen, ja, das war später, aber man hat das sicherlich auch kommen sehen und geahnt.
Okay. Ja, also die Parteien wurden erlaubt. Welche Parteien bildeten sich denn?
Also sehr früh haben sich tatsächlich ehemalige Sozialdemokraten und Kommunisten wieder getroffen. Es gab dann noch das ehemalige Zentrum, was später dann weitestgehend, also personell in die CDU überging, also wieder eine christlich geprägte konservative Partei und die ehemaligen Liberalen, die als Deutsche Volkspartei sich wieder gründeten. Das waren die vier Parteien, die dann auch im Mai 46 in Mannheim antraten und in den meisten anderen Städten auch.
Mhm. Ja, also die Nazis durften sich natürlich nicht wiederbilden. Haben die irgendwelche Tarnparteien noch aufgebaut?
Zumindest habe ich das in der Vorbereitung auf diesen Vortrag nicht viel gefunden. Es gab diese Wehrwölfe auch am Schluss des Krieges, aber politisch waren sie zunächst mal in den ersten Nachkriegsmonaten ausgeschaltet. Sie haben sich zumindest nicht organisiert oder nicht so organisiert, dass es quellenkundig wurde. Das Verbot war da sehr klar. Was man aber schon sieht, wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt oder auch eine sehr interessante Akte eigentlich über diesen Wahlvorgang, diesen Wahlprozess, die Amerikaner wussten nicht, aber auch die deutschen Politiker wussten nicht, wie werden diese Wahlen akzeptiert, weil sie waren von oben verordnet. Es war nicht, wie wir heute wissen, es gibt ein Grundgesetz, da stehen Wahlen drin, wir haben die Möglichkeit, uns zu beteiligen über diese Wahlen. Damals gab es Vorbehalte, das wussten die Amerikaner auch, und die kamen auch zum Ausdruck zum Beispiel auf ungültigen Wahlzetteln. Und auf diesen ungültigen Wahlzetteln, das ist sehr schön dokumentiert in dieser Akte des Wahlamts, wurden Notizen hinterlassen und da wurde zum Beispiel einige Male alle Parteien durchgestrichen, alle Kandidaten und NSDAP draufgeschrieben. Mhm. Das waren nicht besonders viele, aber das zeigt, dieses Gedankengut war natürlich noch da, aber es ist nicht stark zum Ausdruck gekommen.
Haben die Menschen gedacht, sie müssen wählen? War das vielleicht, weil sie dachten, jetzt sind die Amerikaner da, die schreiben Wahlen aus, dann muss man hingehen? Weil die Wahlbeteiligung war ja so hoch.
Die Wahlbeteiligung war mit 72,6% sehr hoch. Ich habe es nicht ganz verifizieren können, aber ich glaube, es war die höchste seit 1946 bis heute.
Also was haben wir heute?
Runtergegangen. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr bei der Landtagswahl allerdings 54%. Bei den Kommunalwahlen sieht es eigentlich noch schlechter aus. Also sie war sehr hoch. Das ist auch so eine Frage, die mich beschäftigt hat. Eben, ist das ein Gefühl der Pflicht oder ist es ein Gefühl, oh, ich habe jetzt wieder Rechte, ich kann mich beteiligen? Ich glaube eher Letzteres. Es gab wohl beides. Ich konnte es nicht verifizieren, aber eben diese Kommentare auf ungültigen Wahlzetteln, da ist eigentlich alles dabei. Ich habe die ehemaligen Nazis erwähnt. Es gab aber auch welche, die gesagt haben, ich wähle nicht und das auch draufgeschrieben haben auf die Wahlzettel. Ich wähle nicht, weil die Amerikaner sind nicht besser. Oder ich wähle nicht, solange ich mein Mann ganz konkret aus Kriegsgefangenschaft zurück ist. Warum soll ich da wählen gehen? Oder es gab noch Hunger. Also auch das war natürlich sehr prägend. Es war eine Trümmerstadt. Es war auch sehr schwer, Wahlen überhaupt zu organisieren. Und es war eigentlich ein Vertrauensvorschuss, dass die Menschen in so hoher Zahl wählen gegangen sind, weil sie den Glauben hatten, es wird sich irgendwas verändern oder verbessern. Mhm. Und es musste sich vieles verbessern. Es gab eine Mangelernährung, es gab Warnungen vor Krankheiten und Seuchen, es gab nicht genug Wohnraum und. Also vor dem Hintergrund würde ich denken, haben die meisten Mannheimerinnen und Mannheimer, zumindest die, die zur Wahlurne gegangen sind, es als Chance begriffen und vielleicht auch als großes Recht.
Sicher auch die Kommunistinnen, Kommunisten, die Sozialdemokraten, die haben ja sicher sehr, sehr mit vielen Hoffnungen auf diese Wahlen geblickt.
Genau.
Also, aber jetzt, du hast das ja gerade angesprochen, die Not in Mannheim. Hat sich das dann in den Wahlversprechungen oder Wahlzielen niedergeschlagen? Hat man dann gesagt, wir wollen Wohnraum schaffen? Oder was waren so die Wahlziele?
Mhm. Tatsächlich. Also es war natürlich auch mit, ja, aus heutiger Sicht sehr pathetischen Worten verbunden, die Wahlaufrufe und die Wahlprogramme, wenn man so will. Man hat sich natürlich ganz klar abgegrenzt zum Nationalsozialismus und gesagt, wir sind die wahren, echten Hüter der Demokratie. Man war sich aber durchaus bewusst, das kommt auch in den Kundgebungen und in dem Parteiprogramm klar heraus, wir müssen jetzt auch liefern. Und das sagen aber alle, das hat auch ein Vertreter der Militärregierung gesagt, irgendwie, diese Wahlen sind auch ein Test. Und es ist schwer, mit leerem Magen wählen zu gehen. Also nicht wörtlich, aber im sinngemäß war das auch ein Ausdruck, den man gebracht hat. Und gesagt hat, das ist ein Vertrauensvorschuss, den uns die Menschen in Mannheim jetzt geben oder in den anderen Städten auch. Und danach müssen wir liefern. Und dann waren tatsächlich diese Themen eben Wohnraumschaffung, das war eigentlich das größte Problem, weil Mannheim der Wohnraum war zu 70% zerstört. Menschen wollten zurück in die Stadt, die weggegangen sind wegen der Kriegszustände, wollten wieder nach Mannheim kommen. Es kamen viele Migranten, es kamen viele freigelassene Kriegsgefangene, aber auch sogenannte Displaced Persons, die in Mannheim wählen wollten, als Befreite aus Konzentrationslagern, aus Haft. Und alle brauchten einen Wohnraum und es gab sehr wenig. Das war also ein Programm und das andere war tatsächlich, die Ernährungslage zu verbessern, was sich alle vier Parteien, die angetreten sind, auf die Fahnen geschrieben haben.
Und wie hat man Wahlkampf geführt? Gab es Flugblätter oder wie kann man sich das vorstellen? Beim Papier gab es wahrscheinlich sehr wenig nur, ne?
Genau, Papier gab es sogar so wenig, dass im Oktober schon die übergeordnete Behörde in Baden, die in Karlsruhe saß, gesagt hat, an die Kommunen geschrieben hat, gesagt hat, wir wollen im nächsten Jahr 46 Wahlen durchführen. Die Wahlumschläge müssen so und so aussehen, also es war eine bestimmte Norm, eine bestimmte Größe und die müssen bedruckt sein. Und dann schon geschrieben haben, ist es wahrscheinlich nicht genug Papier vorhanden. Deshalb warnen wir jetzt schon mal vor, kümmert euch als Stadt darum, dass ihr genug Briefumschläge habt, die dann auch gültig sind. Und das gilt natürlich auch für die Parteien und ihren Wahlkampf. Es gab auch, also ich habe das so ein bisschen verglichen mit den Wahlen in den letzten Jahren, über Social Media, wo man versucht hat, junge Menschen zu erreichen und wo es eine sehr originelle Wahlwerbung auch gab, also für die Wahlen an sich, dass man wählen geht, als auch für die Parteien selbst. Damals gab es eigentlich nichts, es gab auch noch keine Zeitung. In Mannheim ist erst ab Juli 46, also zwei Monate nach diesen Wahlen, der Mannheimer Morgen zugelassen worden. Bis dahin hat die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg berichtet und das Amtsblatt. Das Amtsblatt wurde von der Militärregierung noch herausgegeben, dann mit der Stadtverwaltung zusammen.
Hat denn hier jemand Rhein-Neckar-Zeitung kaufen können, lesen können?
Ja, die gab es schon, das wurde auch ausgelegt. Die hat auch wirklich ausführlich berichtet.
Aha.
Aber die Parteien selbst hatten eben wenig Möglichkeiten. Es gab Lautsprecherdurchsagen, die sind also mit dem Auto durch die Stadt gefahren, haben für sich geworben. Es gab auch Tafelkreide an Häusern, wählt KPD, es gibt auch mehrere Fotos, aber auch andere Parteien. Und es gab auch Flugblätter, aber sehr wenig, aber kaum Plakate und eben kaum Möglichkeit, sich zu informieren. Und natürlich gab es Versammlungen, wo die Menschen eingeladen wurden. Und was da vielleicht auffällig ist und ganz anders als heute logischerweise, aber auch vielleicht notwendig war vor dem Hintergrund 33, 45, dass die Parteien zu gemeinsamen Kundgebungen aufgerufen haben. Also wo sie wirklich einträchtig CDU, SPD und KPD, selbst die Kommunisten, die später verboten wurden, gemeinsam Kundgebungen gemacht haben, für die Demokratie geworben haben und gesagt haben, wir kümmern uns und wir achten darauf, dass es euch bald besser geht.
War da keine Konkurrenz?
Es gab auch eine Konkurrenz, klar, die wurde dann auch klar gemacht.
Traten alle vier Parteien auf und jeder hat dann was anderes gesagt, oder wie war das?
Ja, sie haben unterschiedliche Nuancen gehabt, aber ganz klar war, wir wollen den Nationalsozialismus überkommen, wir wollen selbst wieder Verantwortung übernehmen, deshalb Werbung für diese Wahlen gemacht haben. Und dann natürlich klar gemacht haben, das sind unsere Positionen. Und das war aber eine sehr gesunde demokratische Konkurrenz. Mhm. Man hat nicht gegenseitig auf sich eingeschlagen, sondern man war sich einig, wir wollen, dass die Nazis weg sind und wir wollen aber selbst auch wieder aufbauen.
Ja, interessant. Das das gab, gell? Also Papier hat man sich dann irgendwie organisiert für die Wahlen. Das hat wohl geklappt mit den Wahlunterlagen. Wo waren denn dann die Wahllokale? Ich habe Mannheim ziemlich zerstört vor mir, zumindest die Innenstadt. Da war ja kaum noch ein Stein auf dem anderen. Wo konnte man denn dann da wählen?
Ganz viel, also eigentlich haben wir heute noch viele Schulräume tatsächlich. Und die waren natürlich auch zum Teil zerstört. Und es gibt Fotos von Wahllokalen auch, wo man sieht, es waren eigentlich noch Ruinen und es gab irgendwie zwei Teilräume, die intakt waren. Und da waren dann die Wahlräume.
Wow. Wurde in allen Städten gleichzeitig gewählt? In Baden-Württemberg?
Genau, innerhalb Badens, also dem badischen Teil der US-Besatzungszone, in Mannheim, Karlsruhe, Heidelberg und Pforzheim.
Wie war der Ausgang?
Der Ausgang, wie gesagt, von der Beteiligung sehr hoch, 72,6%. Stärkste Partei in Mannheim wurde die SPD, zweitstärkste die CDU, dann kommt die DKP und die DVP. KPD, Entschuldigung, die Kommunistische Partei. Genau. Und das schlug sich dann so nieder. Es gab 10 SPD-Genossen im Stadtrat, 9 von der CDU, 3 von der KPD und 1 von der DVP. Mhm. Und es waren jetzt auch, also ich habe jetzt männlich gesprochen, es waren auch hauptsächlich männliche Delegierte. Die DVP hatte gar keine weiblichen Kandidaten, also keine Kandidatinnen. Die SPD und KPD hat prozentual die meisten ins Rennen geschickt, aber auch nur 3 von insgesamt 22 Kandidaten.
Wow.
Was durchaus damals auch thematisiert wurde, auch in Zeitungsartikeln, wurde an die politische Verantwortung der Frauen appelliert. Tatsächlich auch von Journalisten, die gesagt haben, früher haben die Frauen das gewählt, was ihnen die Männer gesagt haben. Jetzt müssen sie selbst Verantwortung übernehmen und sollen das wählen, wovon sie überzeugt sind. Man hat sich also auch im Wahlkampf schon auch sehr direkt an Frauen gewendet, die ja tatsächlich dadurch, dass viele in Kriegsgefangenschaft oder gefallen waren oder verfolgt waren, viele der Männer, viel mehr Verantwortung übernehmen mussten während der Kriegsjahre und das den Parteien auch bewusst war.
Ja. Eigentlich auch da in der Zeit, das waren die Trümmerfrauen, die da so stark mit angepackt haben, Mannheim aufzubauen. Aber gut, das Wahlrecht für Frauen gab es noch gar nicht mal so lange, wenn man das so mal historisch sieht. Demokratie hat ja Deutschland auch nicht lange gehabt. Ja, wie viele Jahre?
Genau, es gab kein großes, es gab Erfahrung, keine große Erfahrung. Ja. Also, die gab es nur von 1919 bis 32 eigentlich, auch nicht bis 33. Die Wahlen waren nicht mehr frei. Das ist ganz wenig, wenn man das mit heute vergleicht. Und tatsächlich gab es dann auch die aus heutiger Sicht eigentlich absurde Idee, wir müssten irgendwie rausfinden, wie wählen die Frauen, wie wählen die Männer. Und es wurde dann im Wahlausschuss in Mannheim diskutiert, ob man nicht getrennte Urnen aufstellen soll oder zumindest die Wahlzettel markieren könnte, männlich, weiblich. Da hat dann aber die übergeordnete Behörde in Baden, in Karlsruhe, einen Strich drunter gezogen und gesagt, das machen wir nicht, das wir nicht machen.
Das geht zu weit. Aber heute hat man die Marktforschung, da sieht man das ja. Ja, aber interessant auch. Ja, es gab zwei Frauen, also Caroline Ludwig von der SPD und die Annette Langendorf von der KPD. Und die Frau war ja sehr interessant, weil sie ja aus dem KZ direkt kam, kann man so sagen. Ne?
Genau, Annette Langendorf war in Ramsbrück. Ihr Mann war in verschiedenen Konzentrationslagern eingesessen.
Und ermordet worden ist er.
Auch, genau. Annette Langendorf hat überlebt, die Befreiung erlebt. Generell sind ganz viele von den antretenden Kandidaten und Kandidatinnen, aber auch von den Gewählten, ungefähr die Hälfte, hatten eine politische Vergangenheit. Das war auch tatsächlich, der Altersdurchschnitt war nicht besonders niedrig, waren alle so in den 18er und 80er, 90er Jahren geboren, also dann schon. Mhm. Und hatten aber den Vorteil eben, dass sie 1833 auch schon politisch aktiv waren und die Hälfte waren tatsächlich politisch verfolgt. Also ganz viele waren in Haft oder hatten sie versteckt und 3 davon eben auch in Konzentrationslagerhaft.
Ja. Ja, die Annette Langendorf war ja im Stadtrat vorher und auch im Landtag, glaube ich. Schade, dass nicht mehr Frauen kandidiert haben damals. Man fragt sich natürlich auch, warum. Waren die Männer so dominant?
Ja, sicher war das auch so eine Einübung. Also du hast selbst gesagt, das Frauenwahlrecht gab es noch nicht lang, weder passiv noch aktiv. Und natürlich waren auch während der Weimarer Zeit eher die Männer bestimmend. Es gab auch da nur sehr wenige Frauen. Und nach 45 musste sich auch erstmal so eine demokratische Kultur wieder aufbauen. Und das ist ja ein knappes Jahr oder ein gutes Jahr nach Kriegsende. Ja. Das heißt, es waren eigentlich alles Menschen, die vor 1933 politisch aktiv waren. Und die wenigen Frauen, die vor 33 aktiv waren und noch da waren, haben sich dann auch wieder engagiert. Aber es gab keine neuen Frauen. Aber es gab auch keine neuen Männer zu dem Zeitpunkt.
Ja, jetzt kommen wir kurz zum Oberbürgermeister noch. Der wurde damals ja nicht direkt gewählt, so wie heute, ne? Das war ja irgendwie noch anders geregelt.
Das Gremium hat ihn dann gewählt. Ähnlich wie es beim Bundestag ist, der den Bundeskanzler wählt, war das da auch so. Nach den Wahlen gab es so eine konstituierende Sitzung. Da wurde dann bestimmt, wie viele Bürgermeister brauchen wir. Man hat sich dann geeinigt auf einen Oberbürgermeister, zwei Bürgermeister. Genau, und Braun wurde dann erstmal wiedergewählt und hatte dann eben auch eine, nicht direkt vom Volk, aber durch eine demokratische Wahl mit einer hohen Wahlbeteiligung legitimierte Grundlage.
Also ich verstehe das eigentlich nicht so richtig, weil Braun war ja vom Zentrum, also CDU, und die hatten ja nicht die meisten Stimmen. Das war die SPD, die wesentlich mehr Stimmen hatte. Warum haben die nicht den Bürgermeister, den OB, gestellt?
Man hat sich mehrheitlich geeinigt. Es gab ja auch noch andere Ämter dann, eben die beiden anderen Bürgermeisterämter wurden dann von der SPD besetzt.
Trotzdem wird sich doch heute keiner nehmen lassen, wenn er so einen Vorsprung hat, den Oberbürgermeistern.
Ja, das gibt es ja heute auch wieder bei großen Koalitionen ähnlich gesprochen. Aber damals tatsächlich, ich glaube, dass es wirklich so ein großer demokratischer Konsens war und sagt, wir müssen jetzt zusammenhalten, zusammenarbeiten bei allen Differenzen, die wir sonst haben. Aber der gemeinsame Feind war noch so vor Augen, die Nationalsozialisten. Und das Ziel, wir wollen die Demokratie selbst aufbauen und nicht uns von anderen bestimmen lassen. Und dann hat man sich wahrscheinlich weniger auf solche Personaldebatten eingelassen, zumal er einen Vertrauensvorsprung hatte. Also wie gesagt, er war vor 1933 aktiv, er war des Nationalsozialismus unverdächtig und er hatte ja dann einige Monate schon Vorsprung, in denen er offensichtlich gut regiert hat, das sehr geschickt gemacht hat. Und er hatte das Vertrauen der Amerikaner.
Wie viele Nazis gab es denn nach Kriegsende noch in Mannheim? Hat man das mal gezählt oder versucht?
Ich glaube, man hat es nicht versucht, man kann sie schlecht zählen. Ich habe so ein bisschen formuliert, tatsächlich, diese Wahlen waren vielleicht mit die letzte Stunde der ehemals Verfolgten, wo sie in einer hohen Zahl da waren. Und tatsächlich gab es so ehemalige Nationalsozialisten, die eine bestimmte Funktion hatten oder die sehr früh der Partei beigetreten waren vom Wahlrecht ausgeschlossen, also was man heute gar nicht mehr tun könnte. Und das hatte auch kein Gericht bestätigt, sondern es war einfach so bestimmt. Das heißt, sie hatten auch gar keine Wahl, sich irgendwie zum Ausdruck zu bringen. Von daher wissen wir auch nicht, wie viele gab es denn noch oder hätten sie sich zum Ausdruck gebracht, wenn sie hätten dürfen.
Ach, haben die Amerikaner damals bestimmt, also Nationalsozialisten der ersten Stunde, schlimme Taten nachweisen konnten, auch nicht? Oder wie war das
genau? Genau, es gab bestimmte Kategorien und das war aber auch nie so ganz klar, sagen wir ganz klar, also Kriegsverbrecher nicht. Und es gab auch dann Diskussionen innerhalb des Wahlausschusses in Mannheim, wen schließen wir aus? Und es wurde anschließend, man musste dann auch Bericht erstatten nach den Wahlen und wurde auch nach Karlsruhe zum Regierungsbezirk Baden und auch an die Militärregierung gespiegelt, für sowas brauchen wir künftig klare Regelungen. Und es gab ja dann später auch keine Wahlausschlüsse mehr, jedenfalls nicht aus Gründen politischer Verbundenheit. Und dann kamen dann ehemalige Nationalsozialisten natürlich auch immer wieder in Verantwortung. Nicht nur in der Politik, auch in anderen Bereichen. Mhm.
Weil es bei den nächsten Wahlen gar nicht mehr solche Ausschlusskriterien gab. Genau. Da konnten die alten Nazis wieder in Ämter und Würden kommen.
Man vielleicht bei den Wahlen 48 noch nicht, aber zumindest wurde niemand mehr von seinem Wahlrecht ausgeschlossen. Mhm. Das war natürlich auch schwierig festzustellen, wer hatte welche Funktionen in der SDAP. Und es wurde dann auch kritisiert, wie sollen wir das, was sehr schwierig war, in diesen Nachkriegstrümmern eine Wahl zu organisieren, noch kontrollieren, wer hatte eigentlich welche Ämter drin inne. Und in dem Wahlausschuss wurde auch kurz diskutiert, wir müssen das an die Bevölkerung spiegeln, die Bevölkerung muss uns sagen, wer war zum Beispiel Blockwart an der NSDAP. Und da haben dann tatsächlich die Amerikaner einen Riegel vorgeschoben und gesagt, das können wir nicht machen, das öffnet Denunziationen Tür und Tor und wir wissen dann gar nicht mehr.
Aber dann weiß man nicht, wie viel ausgeschlossen worden sind?
Es waren in Mannheim haben zumindest, wissen wir, dass 20 Menschen gegen einen Ausschluss protestiert haben, die gesagt haben, ich war zwar in der NSDAP, aber ich hatte keine große Rolle gespielt. 9 davon wurden dann zugelassen. Also der Widerspruch wurde angenommen. 11 blieben ausgeschlossen von der Wahl.
Und wie viel wurden ausgeschlossen, das weiß man nicht. Schade, ne? Ja. Das wäre interessant gewesen, gell?
Auch die Frage, wer war denn noch da? Ne? Wer war Juli, Mai 46 überhaupt noch in Mannheim oder wer war woanders? Oder wer war an ehemaligen Nazis aus anderen Orten?
Und ist nach Mannheim gekommen?
Ist nach Mannheim gekommen. Man könnte es vielleicht erforschen, aber das haben wir bisher nicht gemacht.
Ja, es war eine schwierige Zeit damals, die Demokratie neu zu etablieren, frisch zu etablieren mit den Menschen, die da waren. Und dein Vortrag hat ja auch den ein wenig kritischen Überschrift unter Aufsicht der Amerikaner. Mhm. Aber war vielleicht auch nötig, ne?
Ja, es gab keine andere Autorität erstmal. Ja. Und das war natürlich auch ein Legitimationsproblem, dass viele gesagt haben, naja, wenn die Amerikaner das eh bestimmen, warum soll ich wählen gehen? Aber anhand der Wahlbeteiligung kann man eigentlich sagen, es können nicht so viele gewesen sein, oder sie haben die Chance dann trotzdem wahrgenommen. Und wahrscheinlich war das auch eine Erfahrung, die die Amerikaner wiederum machen mussten und sagen, okay, das wurde akzeptiert, dann können wir die Zügel auch wieder weiter locker lassen und immer mehr Verantwortung abgeben. Also so ein gegenseitiges Geben und Nehmen und Vertrauen gewinnen vielleicht.
Am Schluss noch so eine Einschätzung. Ist es gelungen damals? Würdest du das als gelungen bezeichnen, dieser Start der Demokratie in Mannheim?
Ja, aus dem Rückblick ist es noch immer leichter zu beurteilen. Also es hat sich ja dann noch einiges verändert, aber es ist ja klar, es bleibt bei einer Demokratie, was, wenn man sich in diesen Zeitpunkt versetzt, alles andere selbstverständlich war. Natürlich waren die Nationalsozialisten noch da. Vielleicht war auch dieser Stadtrat, in dem dann eben so mehr als 50% ehemals Verfolgte saßen, gar nicht repräsentativ für die Mannheimer Bevölkerung. Und trotzdem wurde sie akzeptiert. Es wurde eine erfolgreiche Stadt wieder. Es wurde dann irgendwann wurden Länder gegründet, dann die Bundesrepublik. Von daher ist eigentlich einerseits sehr erstaunlich, dass es so gelungen ist. Und ich würde es tatsächlich als eine gelungene Generalprobe nennen für die Demokratie. Was sicher daran lag, an dem Engagement dieser einzelnen Menschen und an diesem Konsens. Wir wollen selbst wieder und wir wollen weg von dem, was war, und wieder Verantwortung übernehmen.
Gut, das war unser Podcast zum Thema Demokratie in Mannheim, die ersten freien Wahlen nach 1946. Und zu Gast im Studio war der Christian Groh, Historiker im Archivum. Vielen Dank. Und mein Name ist Annette Lennartz.
Geschichten aus dem Bunker. Der Podcast aus dem Archivum. Mannheims Archiv, Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung. Eine Koproduktion mit der Kulturredaktion des Bermudafunk, dem Freien Radio Rhein-Neckar. Unterstützt vom Freundeskreis Archivum.